Potsdam, der Smart Land Check. Jede Woche checken wir eine Region in Potsdam-Mittelmark auf Lebensqualität, Immobilienkosten, Mobilität und Infrastruktur.
Ja, 5 Minuten Pause vorbei, Platz nehmen bitte, Schulhefte auf und mitschreiben. So oder so ähnlich kenne ich das noch aus der Schule und genau darum geht's auch heute. Wir sind nämlich in der Gemeinde Kloster Lenin, genauer gesagt in Reckahn gelandet und sprechen heute mit Silke Siebrecht und sie weiß alles, was Reckahn im 18. Jahrhundert so bekannt gemacht hat. Guten Tag, Frau Siebrecht.
Ja, guten Tag.
Sie leiten das Schulmuseum in Reckahn in Kloster Lenin und das sagt ja eigentlich schon ziemlich viel. Es geht ja um Schule. Doch wie genau kann man sich denn das vorstellen? Wie sieht das aus und was erfährt man bei Ihnen?
Das Schulmuseum Reckahn besteht seit 1992. Es ist gegründet worden von ehemaligen Lehrern, die hier auch unter anderem in Reckahn tätig waren. Da gab es noch die Schule hier in Reckahn, nicht in dem alten Schulhaus, sondern im Schloss, im Gutshaus. Ja, man wusste schon zu der Zeit, dass das mal ein besonderer Ort war. Im 18. Jahrhundert war Reckahn europaweit bekannt wegen seiner Musterschule und den bedeutenden Reformen, die das Gutsherrenpaar Friedrich Eberhard und Christiane Luise von Rochow hier durchgeführt haben.
Was hat die Schule denn in Europa so bekannt gemacht? Welche Reformen haben dafür gesorgt?
Ja, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das ist das sogenannte Zeitalter der Aufklärung, ist man davon ausgegangen, dass jeder ein Recht hat, ein besseres Leben zu führen und auch ein Recht auf Bildung hat. Das beginnt ja in dieser Zeit, diese Überlegungen. Allerdings waren viele noch nicht so weit, dass man gesagt hat, auch die Landbevölkerung, damals hat man ja Landleute gesagt, noch nicht Volk. Und das Gutsherrenpaar von Rochow war sehr fortschrittlich und war der Meinung, dass ihre Landleute eine gute Bildung bekommen sollen und haben dann eine besondere Schule aufgebaut für sie mit einem sehr modernen Unterricht ohne Prügelstrafe. Das war also eine ganz andere Art der Unterrichtsmethodik und auch der Disziplinierung, die eben nicht mit körperlicher Bestrafung einherging.
Ich würde gerne mal über die Schulgründer sprechen, die von Rochus, die haben Sie jetzt schon öfter erwähnt. Was brachte Sie denn zu der Überzeugung, dass die Schule eine gute Idee ist? Gibt es da Zeugnisse, wie das kam?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Glück Quellen, die das ganz klar belegen, durch Briefe und durch eigene Schriftstücke. Friedrich Eberhard von Rochow war ein sehr, sehr fleißiger Autor und hat sich dazu auch geäußert in damaligen Zeitschriften und eigenen Büchern. Ja, er hat ganz klar verstanden, dass wenn ich einen guten Landwirt und eine gute Hausmutter haben möchte, im damaligen Verständnis der Rollenzuweisung, dann brauchen sie eine praktische und auch theoretisch gute Ausbildung. Sie müssen lesen, schreiben und rechnen können. Sie müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und auch, wir würden heute sagen, selbst aktiv werden, um ihr eigenes Leben zu gestalten. Mit der kleinen Einschränkung damals im Sinne der Gutsherrschaft. Es sollte gut bewirtschaftet werden und damit war es natürlich auch nicht uneigennützig, sondern es ging selbstverständlich auch darum, dass die Gutsherrschaft schwarze Zahlen schreibt.
Der andere interessante Punkt, den Sie auch schon erwähnt haben, ist der Verzicht auf Körperstrafen in der Reckahner Schule. Körperstrafen waren ja früher sehr weit verbreitet. War die Reckahner Schule dann ein Gegenbeispiel, das diesem Trend entgegenstand?
Die Gutsherrschaft war ja relativ autark. Klar gab es da ganz enge Zusammenarbeit mit dem Konsistorium und so weiter. Aber es war in erster Linie eine Privatinitiative des Gutsherrenpaares, die etwas anders machen wollten und die damit erfolgreich waren. Und dann versucht man eben, das in anderen Orten auch weiterzuentwickeln und zu übernehmen. Und das, was Sie meinen, setzt ja dann eher, sage ich mal, nach 1800 Stück für Stück ein. Also natürlich haben wir hier dann auch eine Lehrerschaft, ich sag mal um 1900, die ja auch genau in diese Richtung geht. Der Schüler wird behandelt als ein zukünftiger Untertan des Staates, ja. Und das ist natürlich dann etwas, was überhaupt nicht mehr mit dieser rochuschen Idee zusammengeht. Im 18. Jahrhundert hat man hier in Reckahn darauf verzichtet, dass die Kinder schnell bestraft wurden. Das ist ganz wichtig. Das war damals sonst eigentlich üblich, wenn ein Kind einen Fehler gemacht hat oder scheinbar nicht richtig aufgepasst hat. Dann hat man sehr schnell zu körperlichen Bestrafungen gegriffen. Das hat man hier nicht getan, das ist auch nachgewiesen. Und insofern sind die Kinder sehr, sehr gerne in die Schule gegangen. Und die Eltern haben das auch unterstützt, weil sie gemerkt haben, sie lernen etwas fürs Leben. Es war ja ein praxisnaher Unterricht und nicht nur reine Theorie.
Mhm. Was kann man denn von der ursprünglichen Schule noch sehen im Schulmuseum? Wie wird die Schulgeschichte dort dargestellt?
Also das heutige Schulmuseum befindet sich in der alten Schule, die 1773 gebaut wurde. Da gibt es auch noch die Widmung an der Giebelwand. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Das ist damals bewusst ausgesucht worden. Und wir haben heute im Schulmuseum den Unterrichtsraum, die ehemalige Schulstube, die allerdings nicht wie im 18. Jahrhundert eingerichtet ist, weil da haben wir leider keine Originaleinrichtung mehr, sondern die Schulstube heute entspricht eher der Zeit um 1930, 40. Das heißt, wir haben da auch frontal gestellte Schulbänke, das erhöhte Lehrerpult. Wir haben zwei Tafeln, wir haben Schulwandbilder, so etwas gab es natürlich im 18. Jahrhundert noch nicht. Und noch ein paar andere Anschauungsmaterialien, die im heutigen Unterrichtsraum versammelt sind. Und wir machen im Schulmuseum ja auch historische Schulstunden, wo man verschiedene Methoden kennenlernen kann. Die des 18. Jahrhunderts, aber auch die des 20. Jahrhunderts. Da gibt es große Unterschiede.
Können Sie da vielleicht kurz erzählen, was für Lehrmethoden damals gängig waren und was in Reckern anders gemacht wurde?
Also die Unterrichtsmethodik zu Zeiten von Fribert von Rochow, da müssen wir uns vorstellen, wir haben dazu auch Quellen, dass die Kinder sehr freundlich angesprochen wurden von dem Lehrer, dass schon Arbeitsgruppen gebildet wurden, dass sie nicht stur auswendig gelernt haben, sondern dass man großen Wert darauf gelegt hat, dass sie das verstehen, was sie lernen. Das war auch eine Maxime dieser Rochowschen Methodik, nur das Verstehen des Gelernten macht die Lehre nützlich. Und deshalb schreibt Friedrich Eberhard von Rochow auch ein eigenes Lesebuch, weil es das in der Zeit noch nicht gegeben hat. Und dann haben sie rechnen gelernt und lesen und schreiben natürlich auch. Das war ja in den meisten Schulen eigentlich das Ziel, aber auch in einem sehr unterschiedlichen Niveau. Die andere Methodik, die sogenannte Kaiserzeit, die wir auch hier im Schulmuseum in Reckahn vorstellen, das ist mit absoluter Autorität des Lehrers verbunden. Es ging um eine strenge Ordnung und Disziplin. Wer da rausgefallen ist, der wurde beiseite genommen und wurde nicht immer, aber sehr schnell auch körperlich bestraft mit Rohrstock oder ähnliche Dinge. Da ging es nicht darum, dass die Kinder begleitet werden im Lernen, sondern dass sie das, was der Lehrer sagt, nachsprechen und also eher um das sture auswendig lernen und weniger um das Verstehen des Gelernten.
Frau Siebrecht, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die interessanten Einblicke in die Schulgeschichte.
Dankeschön.
Wer sich das Schulmuseum in Reckahn mal anschauen und damit etwas über den Einfluss auf das europäische Schulwesen lernen möchte, der kann es ganz einfach mit der Buslinie 551 vom Bahnhof Brandenburg bis Reckahn-Dorf. Und von dort aus ist man dann in wenigen Schritten auch schon am Ziel.
Radio Potsdam, der smarte Landcheck. Immer freitags im Programm von Radio Potsdam und jederzeit online im Podcast.